Wir beginnen unseren Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir haben heute ja das aktuelle Thema, die Frage, was ist ein gerechter Krieg? Und dazu aus dem Alten Testament, 5. Mose 32, die Verse 7 bis 9, über die Ordnung der Völker, die Gott geschaffen hat. 5. Mose 32, 7 bis 9. Denke an die Tage der Vorzeit, achte auf die Jahre der vorhergehenden Geschlechter. Frage deinen Vater, der wird dir's verkünden. Deine Alten, die werden dir's sagen. Als der Allerhöchste den Heiden, eigentlich wörtlich den Völkern, ihr Erbe austeilte, als er die Menschenkinder voneinander schied, da setzte er die Grenzen der Völker fest nach der Zahl der Kinder Israels. Denn das Teil des Herrn ist sein Volk, Jakob ist das Los seines Erbteils. Wir erheben uns zum Gebet. Ja, teuer Gott und Vater, wir danken dir, dass wir auch heute wieder in deinem Namen zusammenkommen dürfen, dass du mitten unter uns bist. Danken dir für jeden Einzelnen, den du immer wieder, so auch am heutigen Sonntag, hierher führst, dass wir miteinander dich loben, über deine großen Taten staunen, auf deine Wunder achten und uns immer wieder von dir und deinem Wort Wegweisung holen, auch für unser weiteres Leben. Danken dir für alle Bewahrung bis auf den heutigen Tag und dass wir auch gewiss sein dürfen, dass wir weiterhin in deinem Frieden, in deinen Wundern, unter deinem Segen und in deiner Gnade leben dürfen. Ganz egal, wie das Böse um uns herum in der Welt auch toben mag, aber dürfen dich bitten, dass du ihm auch immer wieder Grenzen setzt, Schranken und ihm Einhalt gebietest. Und so befehlen wir da auch alle aus der Ferne, alle zu Hause an, alle Betrübten, Niedergeschlagenen, dass sie mit uns auch in diesen Tagen und durch dieses Wort heute und durch deine Gegenwart und deinen Geist aufgerichtet und gestärkt werden an Leib und Seele. Amen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Predigttext, beziehungsweise als, genauer gesagt, als ein zweites Wort zum heutigen Thema aus dem Neuen Testament, Apostelgeschichte 17, die Verse 24 bis 30, zur Frage, was ist ein gerechter Krieg? Apostelgeschichte 17, 24 bis 30. Auch da geht es nochmal um die Ordnungen, die Gott den Völkern gegeben hat. Der Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde ist, wohnt nicht in Tempeln, die von Händen gemacht sind. Er lässt sich auch nicht von Menschenhänden bedienen, als ob er etwas benötigen würde, da er doch selbst allen Leben und Odem und alles gibt. Und er hat aus einem Blut jedes Volk der Menschheit gemacht, dass sie auf dem ganzen Erdboden wohnen sollen, und hat im Voraus verordnete Zeiten und die Grenzen ihres Wohnens bestimmt, damit sie den Herrn suchen sollten, ob sie ihn wohl umhertastend wahrnehmen und finden möchten. Und doch ist er ja jedem Einzelnen von uns nicht fern, denn in ihm leben, weben und sind wir, wie auch einige von euren Dichtern gesagt haben, denn auch wir sind von seinem Geschlecht. Da wir nun von göttlichem Geschlecht sind, dürfen wir nicht meinen, die Gottheit sei dem Gold oder Silber oder Stein gleich, einem Gebilde menschlicher Kunst und Erfindung. Nun hat zwar Gott über die Zeiten der Unwissenheit hinweggesehen, jetzt aber gebietet er allen Menschen überall Buße zu tun. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste und liebe Mitmenschen in Deutschland und überall, wo unsere deutsche Sprache verstanden wird. Für unser heutiges Thema ist der zentrale Satz des Paulus in Athen auf dem Areopag, der Vers 26. Er hat aus einem Blut jedes Volk der Menschheit gemacht, dass sie auf dem ganzen Erdboden wohnen sollen, und hat im Voraus verordnete Zeiten und die Grenzen ihres Wohnens bestimmt. Da sind gleich mehrere wichtige Grundlagen für das gedeihliche und friedliche Zusammenleben der Völker auf der Erde genannt. Erstens die wichtige Betonung: Alle Völker dieser Erde stammen aus einem Blut. Da steht ganz betont das Zahlwort eins, also nicht aus einem x-beliebigen, sondern aus ein und demselben Blut. Das heißt, alle Menschen dieser Erde bilden bei aller Unterschiedlichkeit doch eine einzige große Menschheitsfamilie. Diese biblische Aussage ist längst auch wissenschaftlich erkannt und nachgewiesen. Alle stammen von Eva ab, von einer gemeinsamen Urmutter. Alle heute lebenden Menschen auf der Erde, lautete schon vor Jahrzehnten die entsprechende wissenschaftliche Schlagzeile. Das ist wissenschaftlich nachgewiesen. Alle Menschen auf dieser Erde stammen von einer einzigen Urmutter ab. Es gibt also keine menschliche Rasse, die per se besser oder schlechter wäre als irgendeine andere. Gewiss gibt es Unterschiede, unter Umständen sogar ganz erhebliche. Die gibt es ja innerhalb jedes einzelnen Volks und auch innerhalb jeder Familie ebenso. Es gibt Menschen mit verschiedenen Begabungen. Der eine ist musikalisch, der andere handwerklich begabt, der dritte auf dem Gebiet der Mathematik, andere im Bereich der Sprachen. Es gibt Menschen mit hohem IQ und solche mit niedrigerem, wobei die Menschen mit besonders hohem IQ keineswegs automatisch die lebenstüchtigeren und alltagstauglicheren sein müssen. Meine Erfahrung ist, es ist häufig sogar umgekehrt. Ab einem gewissen IQ nimmt die Lebenstauglichkeit zum Teil auch wieder ab. Die Bibel sagt uns, jeder Mensch ist auf seine ganz eigene Weise von Gott gleichermaßen geliebt und wertgeschätzt. Es gibt hier vor Gott keine Unterschiede. Auch wenn sich der Herr die Nachkommen Jakobs als sein Erbteil auserwählt hat, verleiht diese Tatsache diesem Volk in sich keinen höheren Wert. Es ist allein die Gnade Gottes, nicht eine besondere Qualität dieses Volkes, auf der die Erwählung gründet. Auch die Nachkommen Jakobs stammen aus demselben Blut wie alle übrigen Menschen der Erde auch. Kein Volk hat deshalb Grund, von sich höher zu denken als von anderen. Aber jedes Volk darf sich seiner ihm von Gott verliehenen Identität freuen. Und damit sind wir bei der zweiten wichtigen Aussage. Der Herr selbst hat die verschiedenen Völker gemacht. Das wird bestätigt auch durch die Verse, die wir als Lesung gehört haben, 5. Mose 32, Vers 8. Dort wird betont, dass der allmächtige Gott selbst die Völker geschieden, also voneinander getrennt und damit ihre Vielzahl und ihre Vielfalt geschaffen hat. Und er hat die Zahl bestimmt, die Zahl der Völker nach der Zahl der Kinder Israel. Die Aussage, dass der Herr die Grenzen der Völker festsetzt nach der Zahl der Kinder Israel, kann man wohl im Detail nicht verstehen. Klar ist nur so viel, dass jedes Volk dieser Erde irgendwie mit dem Volk Israel und seinem Schicksal verknüpft ist. Der allmächtige Gott hat das Schicksal eines jeden Volks auf geheimnisvolle Weise mit dem Schicksal der Kinder Israels verbunden. Im Nachdenken über diesen Vers dachte ich, Spuren der Deutung dieser Aussage könnten vielleicht einige Verheißungen geben. Erstens Verheißung an Abraham, 1. Mose 22, 17. Da sagt der Herr dem Abraham, darum will ich dich reichlich segnen und deinen Samen mächtig mehren wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal versucht habt, einen Eimer Sand zu zählen, wie viele Sandkörner da drin sind. Und dann erstmal das ganze Ufer des Meeres. Und ein Same soll das Tor seiner Feinde in Besitz nehmen. Und die Verheißung an Juda in 1. Mose 49, 10. Es wird das Zepter nicht von Juda weichen, noch der Herrscherstab von seinen Füßen, bis der Schiloh kommt und ihm werden die Völker gehorsam sein. Beide Verheißungen haben sich an dem, was wir vor Augen haben, was wir allgemein in den vergangenen 2000 und vielleicht schon 3000 Jahren als Israel kennen, zumindest dem Augenschein nach nicht erfüllt. Seit ca. 580 v. Chr. Ist das Königreich Juda erloschen. Keiner aus dem Haus Juda hatte mehr das Zepter bzw. den Herrscherstab in seiner Hand. Hat sich jetzt der Herr in seiner Verheißung geirrt? Nein, es kann nur heißen, dass Nachkommen des Hauses Juda unerkannt in anderen Ländern herrschen. Denn dass der Herr sich irrt und dass nicht alles genau so eintritt, wie es der Herr vorhersagt, ist vollkommen ausgeschlossen. Uns fehlt nur manchmal die rechte Erkenntnis dafür. Es gibt Indizien, dass zumindest einige europäische Herrscherhäuser auf das Haus Juda zurückgehen könnten. Ebenso dürften die Söhne Jakobs in vielen Ländern verstreut sein und könnten unerkannt einen Großteil vieler Völker ausmachen, bei denen man das gar nicht vermutet. Also wenn wir ans Volk Israel denken, an die Nachkommen Abrahams, Isaak und Jakobs, müssen wir weit über das hinausdenken, was wir da üblicherweise damit verbinden. Wir halten fest, die Verschiedenartigkeit der Völker entspricht dem Willen des allmächtigen Gottes. Es gibt so viele Völker, so viele Gott gewollt hat. Und die Unterschiede zwischen den Völkern sind von Gott und Gott liebt die Völker mit ihren Unterschieden. Ja, sagen wir es mal ganz zeitgemäß, ganz politisch korrekt, Gott liebt es bunt. Gott liebt's bunt. Nicht das Einheitsbraun, das sich nach der Farbenlehre ergibt, wenn man Rot und Grün miteinander vermischt. Wie man es leider auch in der politischen Farbenlehre sehr deutlich sieht. Liebe Geschwister, Rassismus ist dort, wo man die Verschiedenheit der Rassen nicht mehr erwähnen, wo man den Weißen nicht mehr als Weißen, den Neger nicht mehr Neger und den Zigeuner nicht mehr Zigeuner nennen darf. Denn denken wir mal drüber nach. Wer behauptet, die Bezeichnung Neger wäre eine Diskriminierung, also eine Abwertung, der sagt damit, dass ein Neger ein minderwertiger Mensch ist und deshalb darf man niemanden so bezeichnen. Wer den Gebrauch des Wortes Zigeuner ächten will, sagt damit, dass ein Zigeuner verachtenswert sei. Und tatsächlich wollen diese Leute, die so viel vom Antirassismus reden und uns als Gesinnungs- und Sprachterroristen immer mehr Worte verbieten wollen, ja gar nicht Menschen anderer Herkunft schützen. Genauso wenig, wie es beim sogenannten Umweltschutz um Umwelt geht. Wäre ein eigenes Thema, aber jeder, der denken kann, weiß das. Nein, sie wollen vielmehr die Unterschiede, es geht ja um eine Sprachverwirrung, die wir aus bestimmten Büchern ja auch kennen. Das Gegenteil wird immer von dem gesagt, was man will. Antirassismus, sogenannter, ist in Wirklichkeit die schlimmste Form von Rassismus, sogenannter Antirassismus. Sie wollen die Unterschiede zwischen den verschiedenen Rassen und Völkern ignorieren und durch wahllose Vermengung der Völker via Migration weltweit möglichst platt machen, aber damit eben die Völker selbst. Und das wiederum ist Rassismus pur. Dieses ganze Geschehen zielt darauf ab, die von Gott geschaffene Identität der verschiedenen Völker und Rassen zu zerstören und eine endzeitliche antichristliche Einheitsmasse zu erzeugen, über die sie bestmöglich herrschen können. Und gerade wer den Neger als Neger, den Zigeuner als Zigeuner ernst nimmt und liebt, bezeugt damit seinen Respekt vor diesen Menschen. Und wir sollten uns ein vernünftiges und respektvolles Reden von unvernünftigen, bösartigen und möglicher genau von unvernünftigen, respektlosen und möglicherweise sogar bösartigen und menschenverachtenden Sprach- und Gesinnungsterroristen nicht verbieten lassen. Auch wenn sie uns dann als gesichert extremistisch einstufen. Lassen wir uns davon nicht beeindrucken. Der allmächtige Gott hat die verschiedenen Völker geschaffen und damit kommen wir zur dritten Aussage von Apostelgeschichte 17, 26. Er hat den verschiedenen Völkern sowohl ihr Auftreten im Ablauf der Erdgeschichte zugeordnet, wie auch die Grenzen ihres Wohnens bestimmt. Manche Völker und Reiche gibt es schon seit Jahrtausenden, andere sind verschwunden, neue haben sich gebildet. Ihnen allen hat der allmächtige Gott den Ort ihres Wohnens zugeordnet. Und damit sind wir beim Thema der heutigen Predigt. Was ist ein gerechter Krieg? Wer willkürlich in den Lebensraum anderer Völker eingreift und diesen versucht an sich zu reißen, handelt gegen Gottes Willen. Der führt einen ungerechten Krieg. Der allmächtige Gott hat verfügt, dass ein jedes Volk die Identität und Grenzen der anderen Völker respektieren soll. Neulich haben wir in anderem Zusammenhang schon gesehen, der Herr hatte seinem Volk Israel keinen Quadratmeter vom Land der Moabiter und vom Land der Edomiter verheißen. Die Nachkommen Jakobs hatten auch als Gottes auserwähltes Volk die Grenzen, um das Land der Moabiter und der Edomiter zu respektieren. Und so haben auch heute Völker die Grenzen anderer Völker zu respektieren und sich nicht in deren Angelegenheiten einzumischen. Wenn ein Volk dagegen handelt, hat das angegriffene Volk durchaus das göttliche Recht, sich zu verteidigen. Das wäre dann ein gerechter Krieg. Wir können allgemein sagen, Verteidigungskriege, in denen ein Volk das ihm von Gott anvertraute Land verteidigt, sind gerechte Kriege. Angriffskriege, in denen sich ein Volk in die Angelegenheiten eines anderen Volkes einmischt und versucht, sein Land zu unterwerfen, sind ungerechte Kriege. Wobei, ganz wichtig, es nicht formal darauf ankommt. Da denken wir ganz spontan an das andere Bibelwort, der Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Und das gilt auch ganz wichtig an dieser Stelle. Wir sind geneigt und unsere Politiker und Medien nutzen diese Neigung nach Kräften aus, auf das hinzuweisen, was vor Augen ist. Es kommt nicht formal darauf an, wer im Zweifelsfall die erste Kugel abgefeuert hat. Es kommt inhaltlich darauf an, wer den Krieg will und provoziert. Also lassen wir uns nicht von dem täuschen, was uns vor Augen gemalt wird, sondern von dem, was tatsächlich geschieht. Denn, so sagte Martin Luther, ich zitiere wörtlich, weltliche Obrigkeit ist von Gott nicht dazu eingesetzt, dass sie Frieden brechen und Kriege anfangen soll, sondern dazu, dass sie den Frieden bewirke und den Kriegsführenden wehre. Ich wiederhole den letzten Halbsatz nochmal, wozu ist Obrigkeit von Gott bestimmt? Dass sie den Frieden bewirke und den Kriegsführenden wehre. Das mögen sich nicht nur in Berlin ein paar doch bitte mächtig hinter die Ohren schreiben. Zwei Vorbemerkungen, bevor wir uns den praktischen Fragen zum Kriegstreiben der Ukraine zuwenden. Wir sind sehr viel Kriegspropaganda von beiden Seiten ausgesetzt. Es ist ja ein geflügeltes Wort, beim Krieg stirbt die Wahrheit immer zuerst. Wir müssen wissen, wir sehen, auch wenn wir bestmöglich differenziert hinschauen wollen, immer nur, was an der Oberfläche ist. Was hinter den Kulissen wirklich passiert, können wir bestenfalls ahnen. Zweitens, ich höre schon die kritischen Stimmen derer, die nach dieser Predigt fragen werden, war das denn eine Predigt oder nicht eher ein politischer Vortrag? Und deshalb der Hinweis, liebe Geschwister, wenn wir eine aktuelle, konkrete Frage biblisch sinnvoll beantworten wollen, genügt es nicht, die Bibel in die Hand zu nehmen. Wir müssen auch die zu behandelnde Sache möglichst differenziert, umfassend und präzis erfassen. Sonst mag unsere biblische Antwort theoretisch richtig sein, geht aber unter Umständen an der Sache selbst völlig vorbei. Wenn wir also nun auf diesen benannten Grundlagen der Schrift auf das Kriegstreiben in der Ukraine unsere Blicke richten, stellen sich hier eine ganze Reihe von Fragen. Die erste grundsätzliche Frage, die der geneigte Hörer selbst erforschen und für sich beantworten kann, fängt mit der Geschichte an, wer und was ist eigentlich die Ukraine? Seit wann gibt es einen Staat Ukraine? Wie sind die historischen Verflechtungen der Ukraine mit Russland, sowohl was die dort lebenden Menschen wie auch das Gebiet der Ukraine betrifft? Ganz allgemeine historische Fragen, ohne deren Beantwortung man den heutigen Konflikt kaum richtig einschätzen kann. Und wenn ich jetzt auf einige Details eingehe, beschränke ich mich auf die Informationen, die einem Großteil der Menschen in unserem Land leider vermutlich nicht umfassend bekannt sein dürften. Ich wiederhole nicht das, womit wir von Politik und Medien jeden Tag sowieso schon belabert werden. Dann geht es weiter nach diesen einleitenden Fragen, wer und was ist eigentlich die Ukraine und ihr Verhältnis historisch zu Russland mit der Zeit ab 1989-90, nach dem Mauerfall und dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Ein wichtiges Stichwort: NATO-Osterweiterung. Da wird ja auch im Moment wieder und seit Jahren vielfach diskutiert, gab es ein Versprechen an Russland, dass es keine NATO-Osterweiterung geben wird, wurden da entsprechende Zusagen auch schriftlich gemacht, unterzeichnet etc. Soweit ich mich erinnere und recherchiert habe, gab es diese Versprechen mündlich sehr wohl und mehrfach. Schriftlich niedergelegt wurde diesbezüglich wohl nichts. Man kann darüber rätseln, warum. Allerdings lassen wir uns von Scheindiskussionen nicht irre machen. Dieser Streit geht völlig an der Sache vorbei. Warum? Für friedliebende Menschen, und solche sind wir doch angeblich alle, für friedliebende Menschen ist es ganz selbstverständlich, die berechtigten Sicherheitsinteressen anderer Völker zu respektieren und damit Frieden zu bewahren. Wer sich erinnern kann, ist hier klar im Vorteil gegenüber Manipulation und Indoktrination. Erinnern wir uns, liebe Geschwister, wie oft Russland bei jedem weiteren Schritt der NATO-Osterweiterung gewarnt und gebeten, man könnte fast sagen, gebettelt hat, lasst das doch bitte bleiben. Ihr provoziert den nächsten Konflikt, wenn ihr uns immer weiter auf die Pelle rückt. Wir wollen Frieden und Sicherheit. Achtet das doch bitte. Und wenn ich es richtig mitbekommen habe, hat Russland um des Friedens willen sogar nachgefragt, Mitglied der NATO zu werden, fand für dieses Anliegen aber offenbar wenig bis kein Gehör. Wir müssen also die ganze Zeit von 1990 bis 2022 berücksichtigen, um den heutigen Konflikt richtig einordnen zu können, unter der Frage, ist das ein gerechter Krieg? Wer hat hier seine Macht und Einflusssphäre immer dichter ans Gebiet des anderen herangerückt? Wer hat hier alle Warnungen und alle Bemühungen um Frieden konsequent ignoriert und die Gefahr eines neuen Krieges systematisch erhöht und provoziert? Ich zitiere dazu ein Interview aus einem Interview der Weltwoche vor gut einem Jahr, 22.02.2023, mit dem Amerikaner John J. Mersheimer, der wohl als einer der anerkanntesten Politwissenschaftler unserer Zeit gilt, Professor an der Universität Chicago, und sein wissenschaftlicher Schwerpunkt liegt auf dem Gebiet der Analyse internationaler Beziehungen, also ein ausgewiesener, international hoch anerkannter Fachmann. Kein russischer Demagoge, sondern ein Amerikaner. Jetzt hören wir, was er vor gut einem Jahr im Interview der Weltwoche dazu zu sagen hatte. Wörtlich übersetzt natürlich, die Schlüsselfrage lautet, wer ist für diese Katastrophe in der Ukraine verantwortlich? Die Geschichte, die wir im Westen erfunden haben, besagt, dass Wladimir Putin dafür verantwortlich ist. Es heißt, dieser Krieg ist unprovoziert erfolgt. Das ist ein wichtiges Wort, unprovoziert. Aus heiterem Himmel habe Putin beschlossen, die Ukraine zu erobern, und wenn er mit der Ukraine fertig ist, werde er andere Länder erobern. Die Weltwoche fragt dazwischen, und dann kommen sie und sagen, das sei falsch. Und Mersheimer weiter, das sage ich schon seit 2014. Schauen Sie, wie gesagt, wir hören nicht einen russischen Demagogen, sondern wir hören einen amerikanischen anerkannten Politwissenschaftler. Schauen Sie, sagt er, die Russen haben den Westen seit 2008 unablässig gewarnt. Der Westen ignorierte diese Warnungen und drängte weiter darauf, die Ukraine in die NATO und in die EU einzubinden. Er förderte eine ihm genehme Revolution in der Ukraine. Er bewaffnete die ukrainische Armee für den Bürgerkrieg gegen die Russen im Donbass. Wer diese Fakten akzeptiert, nochmal, ich zitiere keinen russischen Demagogen, sondern einen amerikanischen Politikwissenschaftler, wer diese Fakten zitiert, muss zum Schluss kommen, dass die Russen einen Selbstverteidigungskrieg führen, der durch den Westen provoziert wurde. Aber das wollen unsere Eliten nicht hören, weil es ihnen die Verantwortung für diese Katastrophe überträgt. Ganz spannend und aktuell wird's. Mörsheimer hat dieses Datum ja selbst auch genannt, spätestens ab 2014. Hier ist zu fragen, wer hat den Maidan-Putsch organisiert, finanziert und letztlich durchgeführt. Wer da unterm Stichwort Viktoria Nuland im Netz stöbert, wird auf erhellende Fakten stoßen. Ich rege an, da selber sich ein umfassendes Bild zu machen, unter den entsprechenden Stichworten zu suchen. Und nicht nur bei den einschlägig bekannten Faktencheckern, sondern bei denen, die wirklich Fakten vermitteln. Sogar die Zeitung Die Zeit berichtete von 5 Milliarden, welche die USA laut Viktoria Nuland in die Umsetzung ihrer Ziele in der Ukraine 2014 investieren wollten und das wohl auch getan haben. So haben da ganz offizielle amerikanische Aussagen dazu. Es gab damals sogenannte Friedensgespräche und Vereinbarungen. Auch daran erinnern wir uns zum Beispiel Minsk I und Minsk II. Man kann im Internet unschwer herausfinden, auch dazu lade ich herzlich ein, welchen Zielen diese Vereinbarungen dienen sollten und ob die Ukraine und der Westen am Erreichen dieser Ziele wirklich interessiert waren und an deren Umsetzung gearbeitet haben. Angela Merkel meinte 2022 meines Erachtens ganz unverfroren dazu, zitiere wörtlich Frau Merkel: Das Minsker Abkommen 2014 war der Versuch, der Ukraine Zeit zu geben. Sie hat diese Zeit auch genutzt, um stärker zu werden, wie man heute sieht. Soweit Zitat Frau Merkel. Nicht wenige waren über diese Aussage von Frau Merkel höchst empört und erschüttert, denn sie haben es so verstanden, dass die damaligen Friedensabkommen als reine Täuschungsmanöver angelegt waren mit dem Ziel, Zeit zu verschaffen, um die Ukraine für einen Krieg gegen Russland aufrüsten zu können. Und damit kommen wir zu den Wochen und Monaten unmittelbar vor Ausbruch des Ukraine-Kriegs. Ich zitiere dazu den tschechischen Generalmajor AD Peter Pelz. Er war von 1996 bis 2001 Direktor des Militärischen Geheimdienstes der Tschechischen Republik und später Botschafter Tschechiens in Afghanistan, also auch kein Nobody. Er weist auf folgende Fakten hin. Dezember 2021, viele haben es vielleicht auch selber noch in Erinnerung, das kam ja auch in den Medien, Russland übermittelt den USA und der NATO zunächst diplomatisch und dann öffentlich seine Forderungen und Vorschläge. Die wichtigsten Forderungen sind, dass die USA die Osterweiterung der NATO auch in die Ukraine beenden und keine Elemente von Raketenbasen in der Nähe der russischen Grenzen stationieren. Wenn die USA auf die wichtigsten Forderungen Russlands nicht zeitnah positiv reagieren, vorausgegangen waren unzählige Aufrufe Russlands in derselben Richtung, soweit ich mich erinnere. Das war praktisch jetzt das Ultimatum, weil Russland gemerkt hat, jetzt wird's eng, die Zeit läuft aus, jetzt müssen wir handeln. Und deshalb auch die Warnung, wenn die USA auf diese wichtigsten Forderungen Russlands nicht zeitnah positiv reagieren, wird die Russische Föderation gezwungen sein, zu nicht näher spezifizierten militärisch-technischen Maßnahmen zu greifen. Januar 2022, die USA und die NATO lehnen diese wichtigsten russischen Forderungen ab. Man hat Russland fortlaufend eiskalt die Schulter gezeigt und abtropfen lassen, sage ich jetzt. Zitat weiter Peter Pelz: Erhöhen die Truppenstärke der NATO in Osteuropa und verstärken die Waffenlieferungen an die Ukraine. Zum Krieg gegen wen? 19. Februar 2022, Präsident Zelensky erklärt auf der Münchner Sicherheitskonferenz, dass die Ukraine erwägt, aus dem Vertrag über die Nichtverbreitung von Atomwaffen auszutreten. Mit anderen Worten, sie erwägt den Erwerb von Atomwaffen. Frage, gegen wen? An der Grenze Russlands, müssen wir uns vor Augen halten. Liebe Geschwister, dieser Krieg begann am 24. Februar 2022 eben keineswegs aus heiterem Himmel, wie man unschwer nachprüfen kann. Nachdem alle Mahnungen und Warnungen sowie Bitten um Rücksicht aus Russland bei den USA auf taube Ohren gestoßen waren, unterzeichnete Putin am 21. Februar 2022 ein Dekret, in dem er Donetsk und Luhansk als unabhängige Volksrepubliken anerkannte. Außerdem brachte er ein Freundschafts- und Hilfsabkommen mit beiden Republiken auf den Weg. Politik und Medien sprechen im Westen allgemein davon, die Krim sowie Donetsk und Luhansk seien von Russland völkerrechtswidrig annektiert und besetzt worden. Zur Krim-Frage hat der Strafrechtler und Rechtsphilosoph Reinhard Merkel, der von 2012 bis 2000 dem Deutschen Ethikrat angehörte, also vermutlich auch kein russischer Demagoge, im April 2014 einen detaillierten Artikel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung veröffentlicht. Er stellt zunächst fest, Russland hat die Ukraine nicht annektiert. Die Abspaltung der Krim von der Ukraine hat zwar gegen die ukrainische Verfassung verstoßen, war aber nicht völkerrechtswidrig. Russland musste deshalb auch den Beitritt der Krim nicht ablehnen. Was auf der Krim stattgefunden hat, war keine Annexion, sondern eine Sezession. Am 16. März 2014 war auf der Krim ein Referendum abgehalten worden. Bei einer Wahlbeteiligung von 83% stimmten 96% der Wähler für den Anschluss an Russland. Liebe Geschwister, warum sollte man diesen klaren Willen der Menschen auf der Krim nicht respektieren? Bei einer Wahlbeteiligung von 83%, 96% dazu gestimmt. Und der Westen kann nicht müde werden, darüber zu jammern, dass das alles manipuliert und was weiß ich was war. Wir sind ja so froh und dankbar, dass bei uns niemals irgendwelche Wahlen manipuliert werden. Ob die Abtrennung der Republiken Donetsk und Luhansk rechtlich ähnlich zu bewerten sind, kann ich nicht beurteilen. Ich bin kein Jurist und kein Völkerrechtler. Aber liebe Geschwister, wir müssen doch fragen, in was für einen Krieg haben uns die Herrschenden da hineingezogen? Und sie haben ihn ja uns hineingezogen. Und wir müssen dabei ganz klar sehen, dass mit den Waffenlieferungen in der Regel mehr und weniger massive Mitwirkung der jeweiligen Nation verbunden ist, umso mehr, je komplizierter die gelieferte Technologie ist, weil diese von den Ukrainern selbst im Zweifelsfalle gar nicht mehr bedient werden kann, insbesondere wenn wir jetzt in Richtung programmierbare Marschflugkörper und vieles andere gehen. Das schaffen die nach meinem Kenntnisstand selber gar nicht, muss von den Kräften gemacht werden, die die Waffen entsprechend liefern. Eine ganz direkte, unmittelbare Kriegsbeteiligung der entsprechenden Nationen. Und würde Deutschland die vielfach geforderte Taurus liefern, wäre das wohl ab diesem Zeitpunkt spätestens für uns ganz genauso. Abgesehen davon, dass nach meinen Informationen die strategische Bedeutung und der Zerstörungskraft der Taurus um Dimensionen höher liegen würde, als das, was die USA und die Briten bisher liefern. Die Taurus wäre, soweit ich mitbekommen habe, fachmännisch programmiert und auf den Weg gebracht, aufgrund ihrer Flugeigenschaften praktisch nicht abzufangen, so gut wie nicht. Sie fliegt entsprechend gesteuert, Gelände angepasst, sehr, sehr niedrig, kaum vom Radar zu erfassen und ist so schnell, dass sie selbst einmal erfasst kaum getroffen werden kann. NATO-Ex-General Harald Kujat wies kürzlich in einem Interview darauf hin, man könne damit den Kreml treffen und vom Kreml bliebe dann nichts übrig. Und liebe Geschwister, es braucht nicht viel Fantasie, um sich auszumalen, welche Eskalation die Lieferung der Taurus im Ukraine-Krieg bedeuten würde und welcher extremen Gefahr dadurch auch Deutschland ausgesetzt wäre. Oder glaubt irgendjemand, Russland würde die Zerstörung des Kremls durch deutsche Taurus-Marschflugkörper riskieren, ohne eine deutliche Antwort in Richtung Deutschland zu schicken? Wie verrückt muss man sein, derartige Optionen auch nur zu erwägen? Wie verrückt muss man sein? Wie kriegsgeil. Man muss sich doch ohnehin von Anfang an fragen, was geht uns Deutsche dieser Krieg eigentlich überhaupt an? Warum lassen die Herrschenden in Berlin zu, dass Deutschland derart in diesen Krieg verwickelt wurde? Und Olaf Scholz hat sich kürzlich noch damit öffentlich gebrüstet, dass weltweit nur die USA die Ukraine massiver unterstützen als Deutschland. Deutschland ist also nach den USA am intensivsten und mit dem meisten Geld in diesem Krieg, an diesem Krieg beteiligt. Und ich befürchte, wenn man es netto rechnet, zahlen wir Deutsche wahrscheinlich bei Licht betrachtet noch viel mehr als die USA, denn die USA liefern, soweit ich vernehme, wesentlich oder ausschließlich auf Kredit und lassen sich mehr oder weniger alles oder zumindest das meiste irgendwann wieder zurückbezahlen. Am 29.12.2006 war in der Zeitung Die Welt zu lesen, 2006, Großbritannien bezahlt heute die letzten Raten seiner Kriegsschulden aus dem Zweiten Weltkrieg. 83,25 Millionen Dollar an die USA und 22,7 Millionen an Kanada. Die haben 60 Jahre lang Kredite, Kriegsschulden zurückbezahlt. Überlegen wir uns mal, wie lange die Ukraine Kriegsschulden zurückbezahlt und wer sie unterstützt dabei. Man kann fantasieren und spekulieren. Außerdem haben sich die USA angeblich bereits umfassend die Aufträge für den Wiederaufbau der Ukraine gesichert, während Deutschland zahlt und zahlt und zahlt. Die 1,3 Millionen Ukrainer, die offiziell bei uns leben und wohl von uns finanziert werden, noch gar nicht mitgerechnet. Aber das dürften im Gesamtvolumen der deutschen Kriegsbeteiligung wahrscheinlich auch nur Peanuts sein. Darüber hinaus haben die Herrschenden in Berlin meines Wissens weit über alle genannte bisherige Unterstützung hinaus Garantieversprechen in meines Wissens mehr oder weniger unbegrenzter Höhe gegenüber der Ukraine abgegeben. Fragen wir, welche deutschen Interessen werden in diesem Krieg vertreten? Soweit ich erkenne, überhaupt keine. Es gibt keinen Bündnisfall, denn die Ukraine gehört weder zur NATO noch zur EU. Den will man jetzt natürlich schaffen, indem man dann die Ukraine in die NATO und in die EU aufnimmt. Dann hätten wir diese Fälle. Wo Herr Scholz und Co. die dafür benötigten Milliarden, wenn es am Schluss nicht Billionen werden, nehmen wollen, muss vernünftig und wahrhaftig denkenden Menschen völlig schleierhaft bleiben. Der Ukraine-Krieg wird wohl wesentlich auf Kosten des Wohlstands unseres Landes geführt. Materielle deutsche Interessen werden mit diesem Krieg, soweit ich es erkennen kann, nicht vertreten. Dient dieser Krieg wenigstens deutschen Sicherheitsinteressen? Wir sind dabei der Frage, was ist ein gerechter Krieg? Ein gerechter Krieg ist, wenn wir angegriffen werden, wenn unsere Sicherheit von einem bösen Aggressor bedroht wird und müssen uns jetzt wehren. Wie sieht es mit deutschen Sicherheitsinteressen aus? Werden die hier bedient? Oh ja, die werden bedient. Aber leider negativ, liebe Geschwister. Durch die deutsche Beteiligung an diesem Krieg wurde die Sicherheit Deutschlands ganz erheblich gefährdet und zunehmend unkalkulierbaren Risiken ausgeliefert. Nicht ohne Grund stimmen verschiedene europäische Politiker und Militärs, ja auch bei uns in Deutschland, die Menschen auf Krieg auf mittel- und westeuropäischem Boden ein. Mobilmachung, Reservisten zählen und so weiter, wir kennen es ja alles. Bei einer Ausweitung des Kriegs steigt die Gefahr russischer Angriffe auf NATO-Basen in Westeuropa, natürlich auch in Deutschland. Doch ganz klar. Dient dieser Krieg, wenn schon offenkundig nicht deutschen, dann doch wenigstens ukrainischen Interessen? Soweit ich erkennen kann, ebenfalls nicht. Die Ukraine wurde und wird durch diesen Krieg in hohem Maß verwüstet. Ukrainische Menschen verlieren in hoher Zahl ihr Leben und ihre Gesundheit. Je länger dieser Krieg dauert, umso mehr wird die Verwüstung der Ukraine zunehmen, umso mehr Ukrainer werden ihr Leben lassen. Ob die Ukrainer, ich rede nicht von Zelensky und Co., sondern vom ukrainischen Volk, diesen Krieg jemals wollten, weiß ich nicht. Man darf es aber bezweifeln und ganz sicher will das ukrainische Volk diesen Krieg heute nicht mehr. Der frühere NATO-General Harald Kujat wies im Interview mit der Weltwoche kürzlich darauf hin, die ukrainische Bevölkerung will Frieden. Sie will Verhandlungen. Die Zustimmungswerte für den ukrainischen Präsidenten sind runter auf 17%. Es gibt erheblichen Widerstand in der Ukraine. Die Leute sehen, dass Leute auf der Straße gewaltsam eingefangen und an die Front geschickt werden, also Zwangsrekrutierungen. Wir kriegen es auch über die Medien mit Pässen und allem möglichen anderen. In den meisten Familien hat der Vater, der Sohn, der Schwager irgendein Familienmitglied sein Leben gelassen oder ist schwer verwundet. Hier wird ein Krieg geführt über die Köpfe der ukrainischen Bevölkerung hinweg. Ich füge hinzu, und die ukrainischen Männer im wehrfähigen Alter, die nach Deutschland oder in andere Länder geflohen sind, wollen diesen Krieg eindeutig wohl auch nicht, sonst wären sie nicht in Deutschland, sondern in der Ukraine und würden dort kämpfen. Wir sehen, dieser Krieg dient nicht deutschen Interessen, er dient auch nicht ukrainischen Interessen. Welchen Interessen dient er dann? Wer hat diesen Krieg gewollt und wer will ihn weiterhin? Liebe Geschwister, soweit ich sehe, lässt sich diese Frage, wenn auch politisch völlig unkorrekt, so doch einigermaßen zweifelsfrei beantworten. Worüber bei uns in Politik und Medien in der Regel nicht berichtet wird, sind Friedensverhandlungen, die Anfang März 2022, also bereits wenige Tage nach Beginn des Ukraine-Kriegs, begonnen worden waren. Geführt wurden sie vor allem durch Vermittlung und Beteiligung vom damaligen israelischen Ministerpräsidenten Naftali Bennett, Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder und der türkischen Regierung. Naftali Bennett flog auf Veranlassung von Zelensky und Einladung Putins, also Zelensky war eine treibende Kraft damals übrigens, muss man auch wissen. 5. März 2022 auf Einladung Putins nach Moskau, Bennett in einem Interview mit der Berliner Zeitung am 6. Februar letzten Jahres 2023 rückblickend dazu: Ich hatte damals den Eindruck, dass beide Seiten großes Interesse an einem Waffenstillstand hatten. Ein Waffenstillstand sei damals, so Bennett, in greifbarer Nähe gewesen. Beide Seiten waren zu erheblichen Zugeständnissen bereit. Doch vor allem Großbritannien und die USA hätten den Prozess beendet und auf eine Fortsetzung des Krieges gesetzt. Altbundeskanzler Gerhard Schröder kam in einem Interview am 21. Oktober 2023 mit der Berliner Zeitung zum selben Schluss wie Bennett. Dass der Grund, warum diese Friedensverhandlungen nicht zum Ziel führten, darin lag, dass sich die Amerikaner querstellten. Wörtlich sagte Schröder: Bei den Friedensverhandlungen im März 2022 in Istanbul mit Rustem Umerov, damals Sicherheitsberater von Zelensky, heute ukrainischer Verteidigungsminister, haben die Ukrainer keinen Frieden vereinbart, weil sie es nicht durften. Die mussten bei allem, was sie berieten, erst bei den Amerikanern nachfragen. Doch am Ende passierte nichts. Mein Eindruck, es konnte nichts passieren, denn alles Weitere wurde in Washington entschieden. Das war fatal. Und bereits zuvor, am 20. April 2022, hat sich der damalige türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu oder so ähnlich, ich bin im Türkischen nicht so ganz fit, in ähnlicher Weise geäußert in einem Interview mit der CNN Türk. Sagte er, einige NATO-Staaten wollten, dass der Ukraine-Krieg weitergeht, um Russland zu schwächen. Michael von der Schulenburg, er war jahrelang in verschiedenen Positionen der Vereinten Nationen und auch als Management- und Finanzdirektor der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, OSZE, tätig, schreibt, dass die NATO bereits am 24. März 2022 auf einem Sondergipfel beschlossen hatte, diese Friedensverhandlungen nicht zu unterstützen. Liebe Geschwister, wie oft weisen unsere Politiker und Medien in diesen Tagen darauf hin? Dass die NATO bereits am 24. März 2022, einen Monat nach Kriegsbeginn, auf einem Sondergipfel beschlossen hat, die Friedensverhandlungen nicht zu unterstützen. Wer will erkennbar keinen Frieden? Die Washington Post, ein meines Wissens auch nicht als pro-russisches Propagandablatt verdächtig, berichtete am 5. April 2022, dass in der NATO die Fortsetzung des Kriegs gegenüber einem Waffenstillstand und einer Verhandlungslösung bevorzugt wird. Wörtlich: Für einige in der NATO ist es besser, wenn die Ukrainer weiterkämpfen und sterben, als einen Frieden zu erreichen, der zu früh kommt oder zu einem hohen Preis für Kiew und das übrige Europa. Wir müssten auch nach dem Preis für die USA fragen. Es ist ja die Rede von Bodenschätzen in 10 bis 12 Billionen wert in der Ukraine und von denen in Russland wollen wir gar nicht erst anfangen zu reden. Es gibt entsprechende Zitate von Amerikanern zu diesem Thema, die tief blicken lassen, kann man auch im Internet recherchieren. Und die Washington Post weiter, Zelensky solle deshalb so lange weiterkämpfen, bis Russland vollständig besiegt sei. Also wir merken, da haben wir ja ähnliche Zitate auch ganz jüngst von Herrn Sigmar Gabriel, er will Russland den eisernen Fuß entgegenstellen oder so ähnlich, darf er machen. Ich sage immer wieder, liebe Geschwister, ich bin sofort bereit, mindestens eine AK-15 zu spendieren für einen Herrn Gabriel und ich bin sicher, wir finden auch noch ein paar weitere Spender für eine Frau Baerbock, eine Frau Kramp-Karrenbauer und wie sie, oder nein, wie sie halt die Strack-Zimmermann heißt sie, die andere war mal schon Geschichte, Strack-Zimmermann etc. Wir treiben, glaube ich, bestimmt jede Menge Spender auf, die Sturmgewehre mit Munition finanzieren, für diejenigen, die von diesem Krieg nicht genug haben wollen, können und dem russischen Bären den deutschen Fuß entgegenstellen wollen. Gerne. Aber dann sollen sie es bitte tun. Ich bin dafür, dass alle Kriegsgeilen und Gestalten an die Front nach Donetsk ziehen und uns und unser Volk in Ruhe und in Frieden lassen. Diejenigen, die Krieg wollen, sollen ihn führen und nicht diejenigen da hineinzwingen, die ihn nicht wollen. Dass Russland vollständig besiegt sei, es geht und es ging nicht, meine ganz persönliche Meinung von Anfang an, es ging nie um die Ukraine. Das ist ein geostrategischer Krieg, den die Vereinigten Staaten und England im Auftrag von wem auch immer gegen Russland führen, um Russland geostrategisch zu schwächen und ihre eigene Vormachtposition zu behalten. Ehemaliger ukrainischer Verteidigungsminister soll das auch ganz öffentlich so gesagt haben, wir kämpfen für die Interessen der NATO. Und deshalb muss uns die NATO auch mit Waffen unterstützen. Wir vergießen unser Blut und bekommen dafür von der NATO die Waffen. Am 9. April 2022 traf Boris Johnson überraschend in Kiew ein und erklärte dem ukrainischen Präsidenten, dass der Westen nicht bereit sei, den Krieg zu beenden. Nochmal, liebe Geschwister, wie oft lest ihr davon in diesen Tagen in unseren Medien? Wie oft spricht Herr Scholz darüber? Laut britischem Guardian, weiß auch nicht, ob der zur russischen Propagandaeinheit gehört, vom 28. April 2022 hat Premier Johnson dem ukrainischen Präsidenten Zelensky angewiesen, keine Zugeständnisse an Putin zu machen. Liebe Geschwister, das alles sind, wie gesagt, nicht Behauptungen von irgendwelchen Dummdödeln, die auf angebliche russische Propaganda hereingefallen sind. Das ist ja doch die Lesart der Narrativ von Politik und Medien heute. Jeder, der irgendwo kritische Fragen stellt, ist auf russische Propaganda reingefallen. Nein, liebe Geschwister, das sind die Stimmen hochkarätigster Fachleute. Das sind die Rückmeldungen, Äußerungen von Menschen, die führend in diesen Friedensverhandlungen eingebunden waren. Und wie gesagt, wer diesen Krieg unbedingt will und keinen Frieden, lässt sich völlig unkorrekt, politisch aber eindeutig beantworten. Und man muss, ich fasse diese Gedanken zusammen, man muss alles, was ich gerade dargestellt habe, gar nicht kennen. Es genügt, die Kriegsrhetorik gewisser Leute zu hören. Dann braucht man gar nicht mehr zu wissen. Wer eine solche Kriegsrhetorik pflegt, der will Krieg und der will nicht Frieden. Und auch da sage ich aber nochmal, auch wenn es noch ein bisschen dauert, geschwind 2 Minuten mehr. Wer sich erinnern kann, ist klar im Vorteil. 2014, als die Krim sich durch Russland angeschlossen hatte, soweit ich mich erinnere, wollten die Provinzen Donetsk und Luhansk dasselbe. Und wer hat abgelehnt? Putin hat abgelehnt. Denn Putin wollte weder die Ukraine vereinnahmen, er wollte nicht mal die beiden Provinzen Donetsk und Luhansk, er wollte die als neutralen Puffer zwischen Russland und der Ukraine haben. Und Putin will heute die Ukraine nicht. Und das ist, worauf stützen sich denn diese Schwätzer? Die ständig davon reden, wenn er die Ukraine eingesackt hat, dann macht er weiter nach. Wenn wir ihn nicht provozieren, welchen Anlass, welchen Grund hat Russland uns gegeben, davon auszugehen, dass Russland nach der Ukraine, wenn wir es nicht provozieren, auch weiter in den Westen vorrücken will. Mir ist nicht ein einziger bekannt. Es ist nur kriegsgeile Kriegsrhetorik. Wie gehen wir nun als Christen mit einem solchen ungerechten Krieg um? Martin Luther gab auf der Grundlage der Heiligen Schrift dazu die klare Weisung: Wenn du gewiss weißt, dass er Unrecht ist, so sollst du Gott mehr fürchten und gehorchen als Menschen und sollst nicht Krieg führen noch dienen, nämlich als Soldat. Dich nicht in diesen Krieg schicken lassen, dich nicht daran beteiligen. Klare Weisung vom Wort Gottes durch den Reformator Martin Luther. Und Luther ruft damit explizit zur Befehlsverweigerung auf, was für einen Soldaten seiner der Zeit mit hoher Wahrscheinlichkeit die Todesstrafe nach sich zog. Und Luther begründet es: Hier darf und soll der Soldat den Befehl verweigern, denn Luther wörtlich, du kannst da kein gutes Gewissen vor Gott haben, wenn du bei solchen ungerechten Sachen mitmachst. Mir liegen noch andere Formulierungen auf der Zunge, die spare ich mir hier. Vertrauen auf den lebendigen Gott soll der Soldat mutig und zuversichtlich alle Folgen seiner Befehlsverweigerung tragen. Um Gottes Willen lass dahin fahren, was dahin fährt, Freiheit, Verlust des Lohns, der gesellschaftlichen Achtung und so weiter. Lass fahren dahin, wie gesagt, auch wenn sie euch als gesichert extremistisch einstufen. All diese Fragen haben keinen Gewinn, sagt Martin Luther mit Verweis auf Matthäus 19, 29. Wer um meinetwillen Haus, Hof, Weib und Gut verlässt, der soll's hundertfältig wiederkriegen. Und weiter Original Luther: Muss man doch solche Gefahr auch in allen anderen Werken gewärtigen, wo die Obrigkeit zwingt, Unrecht zu tun. Also sagt keineswegs, nur im Falle eines ungerechten Kriegs kann die Situation entstehen, dass ich um des Gehorsams vor Gott willen einen Befehl der Vorgesetzten verweigern will, muss, weil ich sonst Unrecht tue, denken wir an verschiedene Themen der letzten Jahre zurück. Wie viel Unheil weniger wäre geschehen, wenn Menschen in diesem Land so gehandelt hätten? Wie viel würden noch leben? Wie viele hätten ihre Gesundheit nicht verloren in den vergangenen Jahren? Wir sehen, wie der passive Widerstand für Luther die selbstverständliche Pflicht eines jeden Christen gegen Unrecht ist. Der Christ darf sich, selbst wenn seine Vorgesetzten es gebieten, nicht am Unrecht beteiligen. Er muss dann auch alle möglichen Konsequenzen tragen, aber das darf ihn nicht davon abhalten, seinem Gewissen vor Gott zu folgen und das zu tun, womit er ein gutes Gewissen vor Gott haben kann. Die Weltwoche fragte General Kuja dieser Tage noch: Trauen Sie den heutigen Regierungen in Deutschland, in Frankreich, in den USA zu, dass sie von diesem Schlachtross noch einmal herabsteigen können? Kuja antwortet: Ich bin da sehr skeptisch. Ich habe die ganz große Befürchtung, dass der Ukraine-Krieg zur Urkatastrophe des 21. Jahrhunderts wird. Lasst uns beten, liebe Geschwister, dass die Völker Europas bei den finsteren Plänen der Herrschenden nicht mitmachen und mit Gottes Hilfe diese Urkatastrophe des 21. Jahrhunderts verhindert wird. Amen. Wir heben uns zum Gebet. Ja, treuer himmlischer Gott und Vater, wir können dich gerade in diesen Tagen nur von ganzem Herzen darum bitten, dass du Frieden wieder schenkst. Wir können ja gar nicht sagen, dass er bewahrt werden soll. Nein, der Krieg ist ja längst am Laufen und es ist ja längst de facto ein dritter Weltkrieg, wenn wir sehen, wie viele Länder direkt und indirekt mit Waffenlieferungen und allen anderen Formen der Beteiligung in diesen Krieg involviert sind, der hier nicht um die Ukraine, sondern der hier gegen Russland geführt ist und geführt wird. Und wir wollen dich bitten, Herr, dass du doch auch den Menschen die Vernebelungen von Hirn und von den Augen wegnimmst, dass doch möglichst viele begreifen, was hier läuft, dass du auch dieser kriegsgeilen Kriegstreiberei doch wirklich ein Ende setzt und denen selber in den Weg trittst, die nicht genug von diesem unseligen Treiben haben können, und sie zur Vernunft bringst, Herr. Wir sehen leider, wie da mit vernünftigen Reden und Fakten ganz wenig auszurichten ist. wie Luther schon früher formuliert hat, mit unserer Macht ist nichts getan, wir sind gar bald verloren. Es streit für uns der rechte Mann. Herr, auch da musst du selbst für uns, auch für unser deutsches Volk und Vaterland, für Europa, auch für die Ukraine eintreten, wenn es nach deinem heiligen Willen noch möglich ist. Wir sind ja nicht für Russland oder gegen die Ukraine oder gegen für Deutschland etc. Nein, wir sind für den Frieden, sowohl für unser Volk und Land wie auch für die anderen Völker und Länder, auch für die Ukraine, die hier vorrangig das allererste und größte Opfer ist mit ihren Menschen und mit ihrem Gebiet. Und da wollen wir dich bitten, wenn es nach deinem heiligen Willen möglich ist, zieh noch einmal gnädig da rein und schenk doch, dass diejenigen, die Frieden stiften wollen, die den Frieden suchen, wirklich die Oberhand gewinnen. Wir schauen ein Stück weit dankbar auf die Wahlen des vergangenen Sonntags zurück und sehen, wie dieser Kriegstreiber Macron dort doch offensichtlich ordentlich eine Wahlschnappe erlitten hat. Und du mögest es schenken, dass es doch vielleicht ein Schritt ist auf dem Weg in Richtung Frieden. Und dass du denen in die Hände fällst, die diesen Krieg mit aller Gewalt weiter vorantreiben wollen und ganz Europa mit in diesen Krieg immer stärker hineinzwingen wollen. Wir kennen die vielen Sprüche aus den Medien von Politikern und so weiter in diese Richtung. Aber du bist der Allmächtige und dir dürfen wir es anbefehlen. Schenk du dafür aber auch in unserem Volk noch einmal eine klare Hinwendung zu dir von möglichst vielen Menschen, dass auch wirklich ein geistliches Fundament in unserem Volk da ist, das dir auch einen Grund gibt zu handeln und du nicht daneben stehen musst mit den Händen in den Hosentaschen und sagen musst, ihr habt es in eurer Gottlosigkeit doch selbst so gewollt. Und jetzt habt ihr die Quittung für eure Gottlosigkeit. Nein, Herr, es sind noch viele tausend, die dich anrufen, die zu dir gehören und die dich anflehen, noch einmal Erbarmen mit uns zu haben. Und so dürfen wir auch in diese Woche hineingehen, Herr, in deinem Frieden, auch in allem äußeren Unfrieden, dass du uns aber umgibst, dass du unsere Herzen, unsere Seele in dir zur Ruhe kommen lässt, alle Tage aufs Neue. Wir haben es dringend nötig, Herr, wenn wir sehen, wie das Böse, wie der Wahnsinn um uns herum tobt. Ja, und so befehlen wir dir noch einmal auch alle alten, Kranken und Einsamen an unsere Gemeinde, Herr, dass du sie weiterhin beschützt und bewahrst uns selber in deinem Namen. Amen. Amen. Wir beten gemeinsam mit den Worten, die uns der Herr Jesus Christus selbst gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von der Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in die Ewigkeit. Amen.
Und nun geht hin im Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.